Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Sie hören DRS1 mit dem Mike Lamar am Mikrofon. Jeden Freitagnachmittag stellen wir Ihnen lesenswerte Bücher vor. Und jetzt, wo die Herbstabend wieder lang und länger werden, trifft sich bestens, dass diverse interessante neue Bücher erschienen sind. Drei davon haben unsere LiteraturredaktorInnen Nicola Steiner, Esther Schneider und Michael Luisier für Sie rausgepickt. Schon nur die Titel tönen wirklich sehr vielversprechend. Lügner und Heilige. «Der Fremde und die schöne Frau» und «Fast genial». Nicola Steiner, Sie haben das Buch «Fast genial» von Benedict Wells ausgesucht. Ganz kurz, um was geht es da?
Ja, das ist der dritte Roman von einem ganz jungen Autoren, der erst 27 Jahre alt ist und der ist jetzt auf der Bestsellerliste in Deutschland gelandet. Das ist die Geschichte eines Jungen, des 17-jährigen Francis, der plötzlich erfährt, dass seine Mutter sich den Samen eines Wissenschaftlers hat einpflanzen lassen, um ein Genie zu gebären, und zwar ihn, und der sich dann auf die Suche nach seinem Vater macht.
Sind wir mal gespannt. Mehr erfahren wir gerade in ein wenigen paar Augenblick. Aus dem Osten, wenn es mir recht ist, Michael, wie kommt die andere neue Erscheinung?
Genau, und mit Osten ist Tschechien gemeint. Mein Buch ist nämlich der neueste Roman vom tschechischen Schriftsteller und Altmeister Pavel Kohut. Das heisst «Der Fremde und die schöne Frau». Und es ist eine romantische Liebesgeschichte unter älteren Leuten in der Verpackung von einem zauberhaften, modernen Märchen.
Und dann haben wir noch einen Roman von einer amerikanischen Autorin, Esther Schneider.
Ja, der heisst «Lügner und Heilige» von der Maile Meloy. Und ich muss ehrlich sagen, mich hat natürlich der Titel angesprochen, «Lügner und Heilige». Ich wollte wissen, was da dahinter steckt. Und da habe ich auch gewusst, dass es ein Buch ist, das in den USA einen ganz grossen Erfolg hat, ein Bestseller von einer jungen Autorin, wo als hoffnungsvolles Talent gefeiert wird. Und das ist jetzt auf Deutsch erschienen. Und es ist eine turbulente Familiengeschichte, die sich über 4 Generationen hineinzieht und ein grosses Geheimnis dahinter steckt, das das Familienleben überschattet.
Da würde ich sagen, steigen wir doch gerade rein mit dem Buch «Lügner und Heilige» von der Maile Meloy. Wie gesagt, eine Familiengeschichte. Und wir hören uns die ersten paar Sätze an.
Sie wurden während des Krieges getraut, in der alten Missionskirche in Santa Barbara, eines Morgens nach der Messe. Teddy war feierlich gestimmt. Er nahm die heilige Messe sehr ernst. Yvette, die einen Hut mit Schleier und ein elfenbeinfarbenes Kleid trug, das kein Brautkleid war, wurde durch den Gedanken abgelenkt, dass sie in Kalifornien war, nicht von ihrem Vater zum Altar geführt wurde und im Begriff war, ihr Leben und ihren Namen zu ändern.
Da kann man sagen, Esther Schneider, da ist man mitten drin in der Geschichte, schon von Anfang weg, ohne grosses Vorgeplänkel.
Ja, und das hat mir auch gefallen, das hat mich gepackt. Nach dem ersten Satz habe ich gewusst, es ist Krieg, es ist irgendein katholisches Milieu, da ist eine Hochzeit und man weiss, da ist eine Brut ohne Brutkleid und ohne Brutvater. Und da ist ja gerade klar von Anfang an, da stimmt irgendetwas nicht. Wahrscheinlich ist es eine Heirat gegen den Willen der Eltern und da wird natürlich der Gewunder geweckt, da ist man dabei. Und es nimmt sich sicher Wunder, was da passiert. Also ich habe es vorhin gesagt, es ist eine Familiengeschichte, die über 4 Generationen geht und mit dieser Heirat, die wir jetzt gerade gehört haben, anfängt. Die Hauptpersonen, das sind Yvette und Teddy, und die wissen eben in dem Moment, wo die Heirat anfängt, noch nicht, auf was sie sich da einlassen. Es ist eine verrückte Familiengeschichte, voller Geheimnisse, voller Lügen. Und alle merken irgendwie unterschwellig, da ist etwas rum, aber man weiss nicht genau was. Das löst Eifersucht aus, es löst Schuldgefühl aus. Und der Anfang von dem Geheimnis ist noch interessant, den kann ich auch verraten. Die älteste Tochter von dem Ehepaar, die wir da jetzt am Anfang gehört haben, wird mit 16, wo sie noch in der Schule ist, schwanger. Und die Mutter will die Fasson, also die Fassade wahren in dem katholischen Milieu und gibt das Kind von der Tochter als ihr eigenes Kind aus.
Also Moment, das ist ja jetzt nicht ganz so einfach, einfach ein fremdes Kind als sein eigenes ausgeben, vor allem so während der späteren Schwangerschaft. Wie macht sie das, die Mutter?
Das verrate ich nicht, aber ich kann nur sagen, sie macht total clever, sehr gut und so glaubhaft, dass es niemand merkt. Aber mit dieser Lüge fängt eine Geschichte anlaufen, wo ziemlich etwas rauskommt und wo sich eben über 3 Generationen zieht und das Familienleben ziemlich zu einer Opsi macht.
Tönt tatsächlich recht turbulent. Wie liest sich das Buch? Wie erzählt es da die junge Autorin?
Ich finde, das Buch ist wirklich schön zum Lesen und das hat mehrere Gründe. Das erste Mal ist es die Sprache, die mir gefällt. Die ist nämlich total fadengrad. Die sagt, nimmt die Sache beim Namen. Klar, Sex ist nichts Überflüssiges. Und gleich gibt sie einem sehr viele Stimmungen mit, Bilder. Sie beschreibt Leute mit ganz, ganz wenigen Worten. Es hat keine Längen drin. Sie schweift auch nicht ab. Also ich finde, sie hat wirklich einen guten Ton drauf in diesem Buch. Das gefällt mir. Und dann ist auch die Geschichte sehr intelligent aufgebaut. Man nimmt ihr eben die unglaublichsten Sachen ab, wie jetzt das, dass die Mutter die Schwangerschaft kann vertuschen kann. Und dann ist es auch noch sehr gut eingebettet in die Zeit. Also es ist ja doch immerhin ein halbes Jahrhundert, wo sich das Ganze abspielt. Und sie tut mit ein paar wenigen Einsprengseln zur Politik oder zu Ereignissen, vermittelt sie eigentlich den Zeitgeist in diesen unterschiedlichen Epochen. Also von den prüden, verklemmten 50er-Jahren bis zu der Hippie-Zeit und den 80er-Jahren bis heute. Und da erwartet man ja, wenn man so sagt, ja, 4 Generationen, dass das ein dickes Buch wäre, aber es ist wirklich nur gerade 300 Seiten dick. Also das ist noch eine Leistung. So.
Mm-hmm. Also wie gesagt, viele Figuren auch, die da auftauchen tun. Schafft sie es, die jeweils rasch einem näher zu bringen, sozusagen mit Leben zu erwecken?
Ja, vielleicht bei den einen ein bisschen mehr als bei den anderen. Also es klingt ja nicht bei allen Figuren gleich, hat es mich gedacht. Also vielleicht am besten noch bei dieser Hauptperson, bei der Yvette. Also da hat zum Beispiel so einen Satz drin, wo man die Yvette vorstellt, was heisst, ja, Yvette gehört zu der Sorte Mädchen, die einen Stein eifersüchtig machen konnte. Sie hatte ein über die Schulter lächeln wie ein Pin-up-Girl. Also hat so Beschreibungen, wo man dann wirklich gerade das Bild vor sich sieht. Und dann erzählt sie, das finde ich noch vielleicht einen interessanten Trick, sie erzählt auch die Geschichten aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Also Figuren erzählen immer ihre Sicht von dem, was passiert. Und von dem her, denke ich, hat die Anmutung vom Roman. Mir gefällt, dass sie die Geschichte nicht melodramatisch so aufzieht. Das könnte man ja auch mit dem Hintergrund, den die Geschichte hat. Sondern sie ist immer leicht distanziert. Das finde ich noch gut.
«Lügner und Heilige», so heisst das Buch von der jungen amerikanisch-kanadischen Autorin Miley Milloy. Das Buchzeichen auf deres Eis hören Sie mit brandneuen Herbstbüchern. Und das neueste Buch, das Ihnen vorgestellt wird, das hat der Michael Luise ausgesucht. Das heisst «Der Schöne und die fremde Frau», stammt von Pavel Kohut. Und der Michael Luise hat vorhin verraten, es sei eine romantische Liebesgeschichte, modernes Märchen. Hören wir uns doch auch da den Anfang an.
Wie soll man eine Geschichte erfassen, die sich erst aus dem Ei der Fantasie schält? Um den Leser nicht weniger als den Erzähler zu ergreifen, dessen ähnlicher Bestandteil sie ist, wie eine Frucht im Mutterschoß. Wie soll man sie erdenken, damit sie Frauen und Männer, jung und alt ergreift, die nicht mehr zu lesen gewohnt, sondern dem Fernsehen verfallen sind? Für den Autor gibt es nichts Besseres, als sich an die Art und Weise zu halten, wie auch ihm Märchen erzählt wurden.
Die ersten paar Sätze also aus dem Roman «Der Fremde und die schöne Frau» von Pavel Kohut. Michael Luise, ist das jetzt ein typischer Ausschnitt aus diesem Buch?
Nein, überhaupt nicht. Es ist einfach nur der Anfang, wo der Autor sich fragt, wie er seine Geschichte könnte erzählen. Und dann beschließt er im Verlauf von dem Anfang, dass er es wie ein Märchen machen will. Aber es ist sehr typisch Kohut.
Wieso? Ist er ein Märchenautor?
Nein, er war ursprünglich ein Theaterautor und hat in einer Zeit Theater gemacht, vor allem in den 60er, 70er Jahren, wo das sehr typisch war. Es war eine Zeit, wo man nicht einfach eine Geschichte erzählt hat am Theater, sondern da hat man das immer irgendwie verfremdet. Man hat einen Erzähler eingebaut oder man hat das in die Vergangenheit gesetzt oder man hat eine Parabel daraus gemacht. Man hat ja auch immer ein politisches Anliegen gehabt und hat es darum irgendwie müssen geschickt verpacken. Und in der Tschechoslowakei in seiner Zeit, da kommt er her, hat er da gerne etwas Feines und etwas Zauberhaftes, etwas Romantisches noch. Sie kennen ja sicher die wunderbaren tschechischen Märchen und Kinderfilme aus den 70er Jahren, wie Pantau oder Drei Nüsse für Aschenbrödel. Oh ja. Ja, und da sind Geschichten auch immer ganz speziell und wunderbar verpackt. Und in dieser Tradition schreibt eben der Pavel Kohut heute noch mit 83 Jahren.
Zauberhaft, märchenhaft, das also zwei Attribute. Um was geht es in dem Buch jetzt, «Der Fremde und die schöne Frau»?
Es ist die Geschichte von einer älteren Frau oder von einer alten Frau, die immer als die schöne Frau bezeichnet wird. Die lebt ihr Leben lang in einem Haus, in einem tschechischen Provinzstädtchen. S am F wird das genannt. Und auf der ersten paar Seiten wird in einem Schnellzugtempo erzählt, was während ihrer Zeit in diesem Städtchen alles passiert. Sehr symbolhaft, sehr rudimentär. Zuerst leben dort Juden, Deutsche und Tschechen zusammen. Dann kommt der Krieg, dann vertreiben die Deutschen die Juden. Dann ist der Krieg vorbei, dann vertreiben die Tschechen die Deutschen. Dann kommt die Wende und dann kommen die Einwanderer aus dem Osten und aus dem Süden, wie es heisst im Buch. Und dann gehen auch noch die Tschechen. Die Einzige, die immer bleibt und immer bleiben wird in diesem Städtli, ist die schöne Frau. Die heisst übrigens Tschechowa, Frau Tschechowa, sehr symbolträchtig. Dann aber will sie auch gehen. Doch plötzlich steht ein Mann vor ihrem Haus, ein grosser, eleganter, mit ausnehmend guten Manieren, und der möchte bei der Frau Tschechowa als Untermieter einziehen. Aber er ist Kurt, er heisst Kemal, und sie weiss nicht, was sie machen soll. Aber ab dem Moment, wo der Kemal bei ihr vor der Tür steht, verändert sich ihr Leben und nur zieht er dann ein und es entwickelt sich eben ein modernes Liebesmärchen.
Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten, vor allem nicht, wie es dann ausgeht. Aber ich habe noch eine andere Frage zum Inhalt. Auf dem Buchumschlag, da hat es da so einen Papagei drauf und ein Büsi. Was will das bedeuten?
Die schöne Frau, die hat seit Jahr und Tag einen Papagei. Das ist wahrscheinlich auch symbolisch. Es ist ein Tier, das schon sehr alt muss sein, weil er kann noch Deutsch. So wie die alten Leute in Tschechien das auch noch können. Also die sehr alten, die, die Jahrgang 1918 und noch älter haben. Und der Papagei, der heisst Walter. Und der nennt sich Graf. Und der Kemal, der Kurt, der da kommt, der hat eine Katze. Und die heisst Alibaba. Und wo der jetzt einzieht, ist natürlich die Frage, wie das geht zwischen diesen zwei, ob die sich vertragen. Und das kommt dann auch zu sehr witzigen und lustigen Szenen, wo der Walter plötzlich nur noch Kruzi Türken sagt oder Allahu Akbar oder so Sachen. Aber auch hier, es ist auch wieder eine sehr symbolische Übersetzung von einer ganzen Geschichte und von einer Situation in so einer tschechischen Kleinstadt.
Vielleicht noch ein Wort zu dem Pavel Kohout. Wir haben es gehört, er ist 83. Vor einem Jahr, mag ich mich erinnern, hat er seine Autobiografie veröffentlicht. Haben wir auch vorgestellt, da auf DRS1. Und Sie, Michael Luise, haben ein längeres Gespräch mit dem sympathischen Herr gemacht in dem Zusammenhang. Zur Erinnerung, wer genau ist der Pavel Kohout und was vor allem ist seine literarische Bedeutung?
Also er war eben Theaterautor sehr lang und vor allem war er einer der ganz wichtigen Dissidenten in der Tschechoslowakei in der Zeit der kommunistischen Regierung. Er hat im Prager Frühling eine wichtige Rolle gespielt als Reformkommunist. Und dann, 10 Jahre später, ist er einer der ersten Unterzeichner von der Charta 77, der tschechischen Menschenrechtserklärung. Wegen dem hat er dann das Land verloren, 1989. Und dann, mit dem Ende der kommunistischen Diktatur, ist natürlich auch seine Rolle als Dissident vorbei gewesen. Aber anders als in der DDR zum Beispiel, wo die Revolution gemacht haben, schon nach wenigen Wochen verschwunden sind, ist in Tschechien ein von den vierenden Dissidenten Präsident geworden, der Václav Havel. Und das hat für die ganze Dissidentengeneration eine Brücke geschaffen in die heutige Zeit hinein, was im Land sehr gut hat, weil in anderen Ländern ist die Generation von Intellektuellen völlig verschwunden damals. Nicht so in Tschechien. Die haben dort alle noch eine Bedeutung als gewissende Nation und einen grossen Ruf als integre Menschen, auch der Pavel Kohout.
Also er hat eine wichtige politische Haltung, auch einen politischen Status, der Pavel Kohout. Ist denn das Buch «Der Schöne, der Fremde und die schöne Frau», ist das ein politisches Buch?
Jein. Es ist ein politisches Buch wie alles um Kohout, weil er sich immer darum kümmert, wie es in der Gesellschaft aussieht. Aber es ist in erster Linie ein Märchen, das schön zu lesen ist, eine Liebesgeschichte, ganz ohne politisches Vorwissen ist das möglich.
Der Michael Luise hat uns das Buch «Der Fremde und die schöne Frau» vorgestellt von Pavel Kohout, erschienen auf Deutsch beim Osburg Verlag. Alle Angaben zu diesen Büchern, die wir Ihnen vorstellen, später nochmal. Buchzeichen auf deren Seis hören Sie heute mit der Auswahl von neuen Büchern. Und vor einer Woche ist frisch in die Bestsellerliste ein Roman eingestiegen namens «Fast genial» vom 27-jährigen Autor Benedikt Wells. Und wie genial das Buch jetzt tatsächlich ist, sagt uns Nicola Steiner. Aber auch da hören wir uns zuerst den Anfang vom Roman an.
«Ich werde fliehen.» Wie so oft saß Francis in der Klinik, neben ihm seine Mutter. Der Stuhl war zu klein für ihn, die Lehne drückte ihm in den Rücken. Er schloss die Augen und stellte sich vor, wie er von einer Klippe sprang und mit dem Kopf voran ins Meer tauchte. »Das ist Freiheit«, dachte er. Währenddessen redete seine Mutter weiter. »Ich werde hier abhauen oder mich rausklagen. Das ist alles deine Schuld, Francis. Du hast mein Leben kaputt gemacht.«
Der Francis sitzt also mit seiner Mutter in dieser Klinik und die möchte partout abhauen. Nicola Steiner, auf was spielt denn die Mutter da an?
Ja, man muss zuerst mal sagen, dass diese Klinik, in der die Mutter sitzt, nicht irgendeine Klinik ist, sondern eine psychiatrische Klinik, weil sie nämlich wieder einmal eine depressive Phase durchmacht. Und ihr 17-jähriger Sohn Francis, der auch die Hauptperson dieses Romans ist, kennt es bereits und ist auch sonst nicht gerade vom Glück bisher in seinem Leben gesegnet. Also er musste bisher gänzlich ohne Vater aufwachsen, fühlt sich als Totalversager, weil er schlecht in der Schule ist und eben mit dieser depressiven, arbeitslosen Mutter ziemlich verarmt am Rande einer amerikanischen Kleinstadt lebt. Und dann begeht die Mutter einen Selbstmordversuch und hinterlässt einen Abschiedsbrief, in dem sie die Wahrheit über die Herkunft von Francis verrät.
Worauf wir so voll gespannt sind, was ist denn die Wahrheit über seine Herkunft?
Ja, also in dem Abschiedsbrief steht, er ist ein Retortenkind. Und was heißt das? Das heißt, dass seine Mutter sich damals hat befruchten lassen mit dem Samen aus einer berüchtigten Samenbank, die ein Millionär gegründet hat mit einem ganz dubiosen Ziel. Und zwar wollte er besonders intelligente Kinder züchten. Und dafür hat er als Spermaspender Nobelpreisträger und namhafte Wissenschaftler gewählt. Also damit hat Francis natürlich überhaupt nicht gerechnet. Und spätestens jetzt wird der Roman spannend wie ein Krimi, weil die Hoffnung auf diese genialen Gene, die ihm da jetzt eröffnet wird und das Wissen um seine Herkunft, die geben ihm eine völlig neue Perspektive auf sein Leben. Und er denkt sich, Mensch, jetzt kann ich mein Leben endlich herumreißen. Und er macht sich auf, um seinen Vater ausfindig zu machen, also um den zu suchen. Also überredet er seinen Freund Grover und die psychisch labile Anne May, die er in der Klinik kennengelernt hat und die, in die er sich total verliebt hat, zu einer Reise quer durch Amerika. Und es beginnt ein Roadmovie im Stile von Huckleberry Finn, auf den der Benedict Wells im Buch sogar verweist. Er fährt nach New York mit den beiden, dann fährt er durch den mittleren Westen nach Las Vegas, über San Francisco bis schließlich nach Los Angeles. Das ist ja heute auch das Mekka der modernen Reproduktionsmedizin.
Hat also fast etwas von einem Roadmovie, wenn es mir recht ist. Und trotzdem, Kinder züchten, geniale Gene, tönt für mich fast nach Science Fiction und ehrlich gesagt auch ein bisschen konstruiert.
Es ist alles andere als Science Fiction oder konstruiert, denn die Idee zu diesem Roman basiert auf einer wahren Geschichte und das muss man sich mal vorstellen. Es gab nämlich diese noble Samenbank tatsächlich. Darauf weist dann Benedict Wells im Nachwort auch hin. Die wurde 1979 von einem amerikanischen Multimillionär namens Robert Graham gegründet und der hat in der Tat den Samen von Nobelpreisträgern und ganz berühmten Wissenschaftlern gesammelt, um quasi eine geniale Elite zu züchten. Und die Begründung war relativ kurios, weil er gesagt hat, es ist ganz einfach, es gibt zu viele dumme Menschen auf der Welt und zu wenig kluge. Und weil die Dummen zu viel Sex haben und die Klugen zu wenig, muss man dem quasi künstlich entgegenwirken. Also ein total durchgeknallter Multimillionär, der die Intelligenzeliten von morgen züchten wollte und dann auch ziemlich schnell als Dr. Frankenstein beschimpft wurde und mit Hitler verglichen wurde. Diese Samenbank, diese Nobelpreisträger-Samenbank, wie sie dann auch genannt wurde, wurde 1999 geschlossen, aber immerhin sind mehr als 200 Kinder daraus entstanden.
Also Kinder, die wirklich auf die Welt gekommen sind, eine unheimliche Vorstellung, muss ich sagen. Züchtung von so Übermenschen, weiss man, wo die jetzt sind? Gibt es die noch?
Ja, das weiß man so genau nicht. Vielleicht sogar zum Glück. Es gibt aber einen sehr bekannten Fall, der dann auch medial ausgeschlachtet wurde, der so eine Art Prototyp für diese Samenbank war. Der heißt Doran Blake und wurde 1982 geboren, also 4 Jahre nachdem in England das erste Retortenbaby zur Welt gekommen war. Und der konnte tatsächlich mit 2,5 Jahren schon mit dem Computer seiner Mutter umgehen. Der hat auf dem Weg zum Kindergarten einfach Shakespeare rezitiert, hat vormittags mit Dinosauriern gespielt und nachmittags mit Primzahlen herumexperimentiert, bis ihn dann die Mutter, als er 6 war, zu einem IQ-Test geschleppt hat. Und dann hat sich herausgestellt, dass er wirklich überdurchschnittlich hoch eingestuft wurde, nämlich bei 180.
Ha, ich habe recht gehabt, wie denn der Robert Graham, der Millionär, gesagt hat. Was macht denn der Doran heute?
Ja, der Robert Graham, das konnte er natürlich nicht vorhersehen. Er hat zwar die Züchtung quasi erfolgreich zustande gebracht, aber was aus Doran Blake wurde, das konnte er nicht vorbestimmen. Und der lebt heute zurückgezogen irgendwo in den USA, spielt Sitar, das ist so ein indisches Zupfinstrument und führt ein ganz durchschnittliches Leben. Also er ist nicht Wissenschaftler geworden und berühmt höchstens wegen seiner Herkunft. Und diesem Doran Blake, das ist jetzt das Interessante für den Roman, dem begegnen wir tatsächlich im Roman von Benedict Wells, weil nämlich Francis auf der Suche nach seinem Vater ihn aufsucht. Im Roman heißt er dann Alistair Haley und weist aber tatsächlich diese Züge des echten Doran Blake auf. Und somit erzählt der Roman eben nicht nur von der Suche nach der Herkunft von Francis und der Suche nach Identität, sondern er wirft eben auch die Frage auf, was ist eigentlich genetisch vorbestimmt und was kann ich selbst beeinflussen.
Also philosophische Ansatz, könnte man sagen.
Ja, es werden sehr viele philosophische Fragen gestellt. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Aber genauso wichtig ist, dass es unglaublich spannend erzählt ist. Also es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden und eben über die drei Fragen des Lebens, die grundsätzlichen Fragen, woher kommen wir, wer sind wir und wohin gehen wir. Und das Ganze eben in einem sehr jungen, frischen Ton, ziemlich unverbraucht und trotzdem aber sehr gewandt und schnell erzählt, ohne Längen und mit so einem gewissen Drive. Also man kann wirklich sagen, es ist eine gute Geschichte, spannend erzählt.
Der Roman «Fast genial» vom Benedict Wells, erschienen im Diognes Verlag. Eins möchte ich aber doch noch wissen, Nicola Steiner. Was wird aus dem Francis? Findet er am Schluss seinen Vater?
Ja, so viel darf ich verraten. Er findet ihn. Aber was ihn da erwartet, das muss jeder selber nachlesen. Und ich kann nur sagen, es lohnt sich.
Also, vielen Dank, Nicola Steiner, Esther Schneider und Michael Luisier. Die drei von unserer Literaturredaktion haben drei Bücher vorgestellt, die diesen Herbst neu rausgekommen sind und die auch sie könnten ansprechen. Da nochmal die Angabe. «Fast genial» von Benedict Wells, wie gesagt, im Diognes Verlag erschienen. «Der Fremde und die schöne Frau» von Pavel Kohut findet sie auf Deutsch beim Osburg Verlag. Und der Familienroman «Lügner und Heilige» von der Miley Milloy ist im Verlag «Kein und Aber» rausgekommen. Details findet sie auf unserer Internetseite deres1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.